Sie hören einen Podcast der Volkshochschule Siebengebirge. Sehr geehrte Damen und Herren, meist ist das so. Wir bekommen eine E-Mail mit einer neuen Idee für eine Veranstaltung von jemandem, der gerne bei uns als Dozentin oder als Dozent tätig sein möchte. Dann besprechen wir diese Idee im Team und laden die Person zu uns in die Geschäftsstelle nach Oberpleis ein. Im darauffolgenden Gespräch prüfen wir dann die Qualifikationen der DozentInnen und erläutern dies und das, alles, was man so wissen muss, um bei uns tätig zu sein, denn schließlich sind wir eine qualitätstestierte Einrichtung und da gibt es allerhand zu beachten. Im Rahmen dieser Gespräche haben wir aber immer wieder eine Beobachtung gemacht. Wir hören immer total gerne zu, wenn die Dozentinnen uns selbst von ihrer Kursidee berichten. Sicherlich, wir haben ein Programmheft, das ja nun gerade rausgekommen ist, in dem auch der Kurs angepriesen wird. Aber aus dem eigenen Mund klingt die Kursvorstellung doch irgendwie bunter, lebhafter und begeisternder, als wenn es auf dem Papier steht. Also entstand bei uns die Idee, einen Podcast zu machen, bei dem wir vor allem die DozentInnen selbst zu Wort kommen lassen. Was erwartet Sie denn in den nächsten Minuten? Naja, zunächst kommen, klar, unsere DozentInnen zu Wort. Wir haben für Sie, für die aktuelle Episode, zwei Personen ausgewählt. Beim nächsten Mal sind es dann natürlich andere und die nächste Episode soll dann auch mit dem neuen Programmheft im Januar erscheinen. Im Anschluss daran spreche ich mit einer, ja, man kann sagen, noch recht neuen Mitarbeiterin, nämlich der Judith Hammer-Marchetti. Die Frau Hammer-Marchetti unterstützt uns vor allen Dingen bei den Integrationskursen, aber, jetzt kommt das Aber, es gibt noch mehr über sie zu berichten, denn sie hat ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis werden wir dann später dann noch einmal lüften. Zum Abschluss gibt es dann noch einen wichtigen Hinweis, denn Sie können etwas gewinnen heute. Also, dranbleiben lohnt sich. Und noch eine kleine Randnotiz, bevor es jetzt gleich richtig losgeht. Aktuelle Informationen, wie zum Beispiel zu dem geplanten Escape Room mit dem Namen Der Schnellfotograf vom Drachenfels oder zu dem Namenswettbewerb für die neuen Räumlichkeiten in Oberpleis, in denen unter anderem auch die Volkshochschule Siebengebirge nächstes Jahr einziehen wird, erhalten Sie auf unserer Homepage oder, wenn Sie noch aktueller informiert sein möchten, über unseren Newsletter. Und den Newsletter können Sie natürlich auch über unsere Homepage abonnieren. Aber nun möchten wir endlich unsere Dozentinnen zu Wort kommen lassen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bei der Volkshochschule Siebengebirge kann man Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch lernen, aber auch kleinere Sprachen oder exotischere Sprachen, sowas wie Chinesisch, Japanisch und nun neu im Programm auch Arabisch. Viele dieser Sprachen haben eine lange Tradition bei uns und werden nun schon über viele Semester hinweg unterrichtet. Und dazu zählt auch eine Sprache, die bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr beliebt ist, nämlich das Niederländisch. Und da habe ich jetzt hier einen Gast bei mir sitzen, die Frau Töbelinden. Hallo.
Hallo.
Frau Töbelinden ist seit dem Jahr 2012 bei uns niederländisch Dozentin und zählt damit zu den dienstältesten Dozentinnen bei der Volkshochschule Siebengebirge. Also 10 Jahre nächstes Sommersemester.
Ja, ganz toll. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und das Gespräch hier führen und diesen Podcast erstellen. Ich finde das sehr spannend. Ja, mein Name ist Bettina Töbelinden und ich war selber ganz überrascht, dass ich schon so lange hier an der Volkshochschule Niederländischunterricht gebe. Aber das ist eine ganz tolle Sache und das macht mir jedes Semester wieder Spaß, weil es sehr vielseitig ist und es ganz viele verschiedene Menschen gibt, die das lernen wollen. Ich bin eigentlich Dolmetscherin und Übersetzerin, habe in Heidelberg studiert, Spanisch und Französisch. Aber Niederländisch ist eigentlich aus ganz anderen Gründen meine Lieblingssprache und das macht mir unglaublich viel Freude, Deutschen Niederländisch beizubringen.
Ja, und es sind ja wohl 24 Millionen Menschen, die Niederländisch oder auch so eine Variante von dem Niederländisch sprechen. Davon natürlich 17 Millionen in den Niederlanden selbst. Wo verteilen sich denn die anderen Millionen?
Ja, das glaubt man gar nicht, dass es so viele Millionen gibt, die Niederländisch sprechen. Also auf jeden Fall mal als allererstes natürlich in Belgien. Mehr als die Hälfte der Belgier sind Flamen und Flämisch ist eine Variante des Niederländischen, die etwas anders klingt. Man würde es fast als Dialekt bezeichnen wollen, was man in Belgien nicht so gerne hört. Aber es ist genau dieselbe Sprache, die völlig identisch geschrieben wird. Dann gibt es kleinere Teile, die auch zu den Niederlanden gehören, wie die sogenannten ABC-Inseln in der Karibik, Aruba, Bonaire, Curaçao. Es gibt noch ein paar kleinere Inseln, St. Martin und noch zwei, drei andere, bei denen tatsächlich Niederländisch noch immer und seit Jahrzehnten die offizielle Amtssprache ist. Dann gibt es eine weitere ehemalige Kolonie, Suriname. Es gibt bestimmt viele Menschen hier, die spontan gar nicht genau wissen, wo liegt das eigentlich? Das liegt nämlich schon wieder ganz woanders, nämlich im Norden von Südamerika, nördlich von Brasilien, an der Küste, ein relativ kleines Land. Mhm. Aber auch dort ist das Niederländische noch immer Amtssprache. Und dann gibt es, was auch bestimmt viele wissen, in Südafrika und Namibia eine dort noch relativ häufig gesprochene Sprache, das Afrikaans, ja, das dem Niederländischen auch sehr, ja, ähnlich ist.
Kann man das dann verstehen?
Also persönlich kann ich da nicht so ganz viel an Erfahrungen beisteuern, weil ich leider immer noch nicht in Südafrika und Namibia war. Aber von Leuten, die da wohl waren und das Afrikaans ein wenig beherrschen oder auch von zum Beispiel Zeitungsartikeln aus Südafrika, kann ich sagen, dass es dem Niederländischen noch immer sehr nahe kommt. Es gibt immer so ein paar einzelne Wörter, wo man denkt, das ist jetzt gar nicht Niederländisch, das kommt woanders her. Und es wird natürlich auch ein bisschen anders ausgesprochen. Aber ich glaube, dass die Verständigung zwischen Afrikaans und dem klassischen Niederländisch noch ganz gut funktioniert.
Also wenn man so in die Zeitung guckt.
Ja, das versteht man.
Ah, das ist doch toll. So, jetzt sagen wir mal, ich möchte jetzt Niederländisch lernen. Wie startet das denn bei Ihnen im Kurs? Muss ich da schon was wissen oder?
Generell natürlich nein, denn ich fange gerne Kurse ganz bei Null an. Aber gerade beim Niederländischen stellt sich sehr schnell raus, gerade hier im Rheinland, es gibt hier fast niemanden, der noch nicht in den Niederlanden war. Und wer da schon war, der ist ja meistens auch regelmäßiger und der kann schon das ein oder andere. Deswegen ist es immer ganz nett als Einstieg mal zu gucken, was können die Menschen denn schon? Dann kommen so Dinge wie Frikandel oder andere nette Ausdrücke aus den Frittenbuden. Aber es gibt auch Dinge, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet. Solche Dinge, damit fange ich eigentlich an, damit man schon mal direkt von Anfang an merkt, ich kann ja schon was.
Und darauf wird dann aufbauen. Aufgebaut.
Ja, genau.
Und ja, wie lange wird das dann so dauern, bis ich dann, wenn ich dann mal da bin, irgendwie ein kleines Gespräch führen könnte?
Das hängt natürlich von dem Mut des Einzelnen ab. Das ist immer sehr verschieden. Aber setzen wir mal viel Mut und Wille voraus, dann würde ich sagen, nach 1 bis 2 Kursabenden können Sie dort ein bisschen sich unterhalten. Klar, Sie können sich begrüßen, Sie können fragen, wie es dem anderen geht, wie derjenige heißt, wo er wohnt. Sowas geht ganz schnell. Das Niederländische ist eine Sprache, die man echt schnell lernt und die keine super komplizierte Grammatik hat. Deswegen geht es echt zügig vorwärts. Erfolgserlebnisse sind echt schnell.
Ja, manchmal muss man die sich ja in so Kursen erarbeiten. Und dann gibt es ja sowas wie Hausaufgaben. Wie
selbstverständlich.
Ja, gibt es bei Ihnen Hausaufgaben? Sind Sie da streng?
Nein, ich bin überhaupt nicht streng. Sie kennen mich ja inzwischen etwas. Also es gibt Hausaufgaben. Das liegt gar nicht mal nur an mir. Ich merke immer wieder, dass die Teilnehmer Hausaufgaben machen wollen. Auch für sich selber als Kontrolle wollen die gerne sehen, wenn ich solche schriftlichen Übungen mache, was habe ich gelernt, was kann ich schon? Und eben auch dann als Bestätigung, ach, das klappt ja gut, das habe ich ja echt gut hingekriegt. Und neben dem Sprechtraining, was natürlich wichtig ist, finde ich es trotzdem auch wichtig, dass man zumindest die Grundlagen der Grammatik lernt und das dann auch mit Übungen verfestigt. Hm. Ja.
Ja, muss wohl sein, ne?
Auf jeden Fall.
Ist zum Guten für alle.
Sonst ist es nur so Pillepalle und ist nach einem Jahr wieder weg, wenn man aussteigt. Das soll ja doch ein bisschen was da bleiben.
Wo Sie gerade Pillepalle sagen, das ist ja so ein Sprichwort oder so ein Ausdruck. möchte jetzt eigentlich auch noch mal, wo Sie schon hier sind, so ein paar original niederländische Sprichwörter von Ihnen hören. Kennen Sie da welche?
Ja, das ein oder andere kenne ich wohl schon. Also gerade im Moment ganz passend wäre das Sprichwort "De beste stuurlui staan aan de wal". Das ist ein Ausdruck. Stuurlui, das sind die Leute, die auf den Schiffen am Steuer stehen, also die Steuermänner. Okay. Und ja, wie man es nicht erwarten würde, sagt das Sprichwort eben, dass die besten Steuerleute an Land stehen, am Ufer.
Also von außen dann das besser wissen, wie man das Schiff zu steuern hat.
Ganz genau. Und das kennen wir ja im Moment sehr gut, was Corona-Maßnahmen angeht oder auch was die ganzen Vertreter von Jogi Löw bei der EM angeht.
Genau.
Es passt mal wieder. Was ich auch sehr mag, ist, wir haben ja jetzt in Corona nicht so viel Partys gehabt, aber der Holländer, wenn der so richtig auf den Putz hauen will und so richtig Party machen will, da sagt er, we zetten de bloemetjes buiten. Wir stellen die Blumen vor die Tür. Warum auch immer.
Weil die dann so tanzen und die sonst umwerfen.
Der stellt alles raus und dann macht er draußen richtig Party.
Ach so.
Warum das jetzt mit den Blumetjes, das weiß ich auch nicht, aber das sagen die also sehr gerne. Mhm. Und was auch noch ganz nett ist, wir haben ja im Deutschen ein Sprichwort, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Der Holländer sagt dann, je de kaas niet van het brood laten eten. Und was ich auch sehr mag, wenn der Holländer 50 wird, also wenn der Mann 50 wird, dann sagt er, ich zie Abraham. Und wenn die Frau 50 wird, dann sagt sie, ich zie Sarah. Und das ist ganz verbreitet. Also wer 50 ist, ist so alt, dass er schon Abraham sieht.
Ja, habe ich schon gesehen.
Super, ich auch. Prima, ja. Was auch noch ganz nett ist, es gibt ja immer wieder das sogenannte falsche Freunde im Niederländischen und im Deutschen. Davon gibt es Tausende. Ein nettes Sprichwort, wo auch so ein falscher Freund oder ein Wort mit doppelter Bedeutung drin vorkommt, ist kleine Potjes hebben grote Ohren. Also heißt wörtlich, die kleinen Töpfchen haben große Ohren, aber im Holländischen auch Henkel. Denn ursprünglich haben natürlich Töpfe keine Ohren, sondern Henkel. Aber hier wird die doppelte Bedeutung von Ohr benutzt. Also gemeint ist damit, die kleinen Kinder, die haben immer ganz große Ohren.
Ja, die großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch große Ohren, wünsche ich auf jeden Fall. Denn sie gehen von jetzt aus direkt einen Wochenendkurs, das wir auch im kommenden Semester dann auch nochmal anbieten. Also ein Kompaktseminar. Und da wünsche ich natürlich allen, die dabei sind, große Ohren, damit sie diese tolle Sprache dann auch schnell lernen können.
Ja, das wünsche ich mir auch. Das ist ganz prima. Ja, ich bin dann mal weg. Ich würde mal sagen, tot ziens, ein feiner Abend.
Ja, dann sage ich, ein neuer Dach noch.
Dann sage ich noch darauf, pluk de dag. Das ist nämlich die holländische Version von Carpe Diem.
Ja, inzwischen sitze ich hier in einer kleinen, mit Büchern vollgepackten Wohnung in Bonn. Und mir gegenüber sitzt Dr. Thomas Ebers, der bei uns ein Seminar anbietet, das heißt der philosophische Monatsrückblick. Und Herr Ebers ist Philosoph.
Ja, ich bin Philosoph, habe aber auch Soziologie und Religionswissenschaft studiert. Ich erwähne es nur deswegen, weil das wichtig ist. Soziologie ist ja so ein bisschen die Anbindung an das, was in der Gesellschaft im Moment so passiert. Und der philosophische Monatsrückblick versucht auch genau das, sowohl Philosophie als auch die Gesellschaft, alles Aktuelle mit einzubeziehen.
Das bedeutet, es trifft sich eine Gruppe, um dann spezielle Fragen zu besprechen. Wo kommen diese Fragen denn her?
In der Tat, es sind hoffentlich ein paar Interessenten da. Die Fragen kommen in der Regel von den Teilnehmenden selbst. Also ich gebe da gar nicht unbedingt was vor, sondern das, was ist ja ein Monatsrückblick, das, was in den letzten 4 Wochen passiert ist, da sucht man sich dann gemeinschaftlich einfach ein Thema, was alle interessiert, aus und versucht es dann mit philosophischen Mitteln teilweise eben ein bisschen zu hinterfragen. Was heißt das eigentlich alles so?
Gut, das wollen wir natürlich jetzt auch weiter wissen. Was sind philosophische Mittel? Also was ich jetzt soweit verstanden habe, ist, es ist keine Philosophiegeschichte, die da vermittelt wird, sondern es ist philosophisches Denken.
Genau, also es, man kann ja unterscheiden, Philosophie als akademisches Fach, dann lernen Sie, welche Philosophen welche Bücher geschrieben haben. Das ist alles sehr interessant, finde ich natürlich auch selbst sehr interessant. Aber das ist nicht das, was wir da machen wollen. Also das Philosophieren ist von der Philosophie natürlich zu unterscheiden. Es geht darum, gemeinschaftlich zu denken. Da gibt es natürlich, das ist nicht wahllos, man redet nicht einfach wahllos. Es gibt schon auch Regeln, zum Beispiel, dass man sich zuhört, dass man auch alles sagen darf und so weiter. Und es gibt auch natürlich logische Sachen, aber das kann man dann auch nach und nach sich erarbeiten in solchen Treffen, wo man dann selbst feststellt, oh, das ist doch ein bisschen widersprüchlich, was hier gesagt wurde, dass man ein bisschen versucht, konsistenter zu werden in der Argumentation. Das wird alles so nebensächlich gemacht. Aber es geht nicht darum, jetzt Kant oder Schopenhauer oder sonst was zu erlernen. Das ist nebenbei.
Also wäre gut für Leute, die die Zeitung aufschlagen und da reingucken und sich stellenweise auch die Fragen stellen, die Freiheitsbeschränkungen, die es zeitweise gab durch die Corona-Pandemie oder die aufkommenden Verschwörungstheorien, nehme ich wahr. Ich weiß aber nicht genau, wie ich sie einordnen soll. Kann ich dahinter stehen? Ist das etwas, was die Gesellschaft nach vorne bringt, oder werden hier Grenzen überschritten? Und darüber könnte man nachdenken.
Darüber könnte man nachdenken. Wir fangen ja in diesem Jahr an. Also Corona ist sicherlich präsent und kann sicherlich auch sehr gut ein Thema werden. Philosophisch gibt es hier ganz viele Fragen im Zusammenhang mit Corona, gerade auch ethische Fragen natürlich. Freiheitsbeschränkungen, Sie haben es gerade gesagt, aber auch weitere Fragen. Ja, das könnte man machen. Verschwörungstheorien ist ja so ein Dauerbrenner, da brauchen Sie gar nicht auf Corona zu warten. Man kann auch besser übrigens von Verschwörungserzählungen, heute heißt es immer Narrative, reden, weil die tatsächlich philosophisch hochinteressant sind. Das sind so Erzählungen, die versuchen, einen Sicherheit zu geben, wo man sich unsicher fühlt in einer modernen Gesellschaft. Diese Hintergründe rauszubekommen, das wäre sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Das wären 2 Beispiele. Es gibt ganz viele andere. Also Sie werden erstaunt sein, wenn Sie teilnehmen, wie viele Themen in so einer Woche oder in einem Monat, ist es ja in 4 Wochen halt tatsächlich aufkommen in den Medien. Wenn Sie einfach nur mal hin und wieder oberflächlich die Zeitung durchblättern, das ist unglaublich, wie viele philosophisch interessante Themen da drin sind.
Jetzt sitze ich hier mit meiner Kollegin Judith Hammer-Marchetti. Und wie anfangs erwähnt, gibt es ein Geheimnis zu lüften.
Geheimnis der Landesverwaltung im Siebengebirge.
Heute Teilnehmerorientierung.
Welches Geheimnis ist es denn?
Ja, es ist eigentlich kein Geheimnis. Ich mache ein berufsbegleitendes Studium, einen Master im Bereich der Erwachsenenbildung.
Das ist gut und das passt auch gut zu unserer Volkshochschule.
Ja.
Was lernt man da denn?
Ja, man lernt viel über Recht und Aufgaben der Erwachsenenbildung und auch verschiedene Prinzipien, nach denen wir handeln und unsere Kurse planen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Teilnehmerorientierung. Also die Teilnehmerorientierung in der Erwachsenenbildung wurde seit den 1980er Jahren immer wichtiger. Und zwar hat man sich da viel mehr auf das Subjekt, die Lebenswelt, auf die biografischen Deutungsmuster konzentriert und weniger auf die Wissensvermittlung. Genau, das war auch gesellschaftlich die Zeit, in der es sehr stark um die Selbstfindung ging, in verschiedenen Aktionsgruppen, Selbsthilfegruppen. Mhm. Und
ja, da erinnere ich mich auch dran. Da musste ich mal auf einer Ferienfreizeit Angstkuchen aufteilen.
Angstkuchen?
Angstkuchen vor, es war ja Pershing 2, Raketenstationierung. Und irgendwie war das dann da Thema. Und ich war mit einer Jugendgruppe unterwegs. Und dann musste man aufteilen, wovor man am meisten Angst hatte. Und wir hatten natürlich alle Angst vor Pershing 2 Raketen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Genau, der Dozent sollte eigentlich nur noch moderieren oder begleiten und kein Wissen vermitteln, sondern die Erfahrung und die Interessen der Teilnehmer in den Vordergrund stellen, auch Ängste.
Mhm. Ja. Jetzt ist das natürlich so, wenn man sich das so anhört, könnte man ja sagen, da geht es nur um Gefühle. Das ist so, ja, dass man über seine Gefühle spricht. Hat das denn was auch mit Bildung zu tun?
Auf jeden Fall hat das was mit Bildung zu tun. Man muss weggehen von dem Punkt zu denken, ein Input, den man einem Lernenden gibt, der weckt bei jedem Lernenden selbst dasselbe Ergebnis. Das stimmt nicht, weil wir alle unterschiedliche Arten und Weisen haben zu denken, unterschiedliches Vorwissen und unterschiedliche Deutungsmuster, so nennt man das in der Theorie. Das heißt, es funktioniert nicht, dass der Lehrende einen Inhalt vorgibt und der bei den Lernenden in gleicher Weise dasselbe Ergebnis hervorruft.
Also der Nürnberger Trichter ist out, den können wir nicht mehr benutzen.
Richtig, ja.
Man muss sie so transportieren, dass die Leute das auch gut annehmen können.
Ja, und die individuellen Erfahrungen auch mit einbeziehen in die Angebote.
Hm. Und welche Rolle spielt da wissenschaftlich abgesichertes Wissen mit oder Bücher oder Lehrbücher oder sowas Ähnliches?
Ja, es reicht uns ja natürlich nicht, wenn wir uns auf die Erfahrungen anderer Personen beziehen mit dem, was wir wissen. Wir möchten ja schon die Balance halten zwischen fundiertem wissenschaftlichen Inhalten und Erfahrungen, die auch mich, die den Teilnehmenden in der eigenen Lebenswelt ansprechen. Genau, das ist ein Balanceakt zwischen Wissen und Erfahrung.
Haben Sie denn mal ein Beispiel für?
Ja, bei uns sind es zum Beispiel die Kurse, die wir in Kooperation mit den Familienberatungsstellen machen. Dort wird zum Beispiel darüber gesprochen, wie man mit Kindern in der Pubertät umgeht. Oder ein Kurs Diagnose Diabetes. Mhm. Dort können sich Betroffene austauschen, aber es gibt gleichermaßen auch Wissen dazu, wie es aus medizinischer Sicht fundiert ist.
Also die können sich da austauschen, welche Tipps es gibt, mit Diabetes umzugehen. Und trotzdem lernt man aber auch noch dabei die wichtigen Theorien kennen.
Genau, ja.
Und medizinischen Hintergründe und was Ärzte dazu sagen.
Richtig, ja.
Also ist die Teilnehmerorientierung so ein bisschen der Schlüssel zum Lernen des Einzelnen?
Genau, des Individuums. Also es ermöglicht uns, die Kurse so zu planen, dass das Wissen am Ende zum Teilnehmenden passt und das passende Wissen zum Inhalt des Kurses wird.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, da reitet sie in den Sonnenuntergang die allererste Episode unseres Podcasts, der allerdings noch keinen Namen hat. Ich hatte anfangs gesagt, wir haben noch ein Gewinnspiel am Ende. Da sind wir nun angelangt und das Gewinnspiel bezieht sich auch auf den Namen dieses Podcasts. Also, wenn Sie eine Idee haben, wie wir diesen Podcast nennen können, dann schreiben Sie uns und zwar an kontakt@vhs-siebengebirge.de. Das ist unsere allgemeine Kontaktadresse per E-Mail. Schreiben Sie dorthin mit einem Titel und gewinnen Sie einen Preis. Und der Preis ist ein Buch mit dem Titel Erde 5.0 von Karl-Heinz Land. Karl-Heinz Land hat 2020 bei uns den Jahresauftrag bestritten und einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Und dieses Buch können Sie bei uns gewinnen. Wir haben auch mehr als ein Exemplar zu verlosen unter den Einsendungen, die kommen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, mit Ihrer Idee bei uns vorbeizukommen und uns vorzuschlagen, wie wir halt diesen Podcast nennen können. Die nächste Episode wird im Januar erscheinen, gemeinsam mit dem neuen Programmheft. Und bis dahin verabschiede ich mich bei Ihnen im Namen der Volkshochschule Siebengebirge.